Electrify, der Podcast.
Der Podcast von Electrify BW, dem Verein für Elektromobilität. Mit dabei, wie immer, Jana Höfner in Stuttgart. Servus, Jana.
Servus, Jerome.
Und mit Jerome Brunel in Hopp am Neckar. Jetzt habe ich da versucht, mit viel Elan da reinzugehen und dann kommst du.
Ich wollte eine Kunstpause machen.
Ich hatte es ja fast von den Socken gehauen. Ich kriege ja vom ADAC immer diese Motorwelt. Die blätter ich ja immer so ein bisschen durch. Und da blätter ich auch und plötzlich sehe ich dich.
Ja, mich?
Dich. Und du berichtest da über deinen Zoe und über deinen Tesla, wurde auch ein bisschen was geschrieben, ne?
Ja, wir haben irgendwie eine Stunde Telefoninterview gemacht und rausgekommen sind, glaube ich, 6 Zeilen in der Bildunterschrift.
Ja, super. Du bist mit deinem Elektrocamper unterwegs, darüber reden wir gleich. Jetzt kommen wir erstmal zu den News, die es seit den letzten 2 Wochen gibt. Und da gab es einige interessante News. Zum Beispiel, und das hat mich ganz ehrlich ziemlich umgeschmissen, diese Nachricht, Smart wird in Nordamerika, sprich in den USA und auch in Kanada, keine Benzin- oder Diesel-Smart mehr verkaufen, sondern ausschließlich Elektro-Smart. Das ist, finde ich, ganz schön mutig.
Ja, mutig kann man dazu vielleicht auch sagen, aber so viel Verbrenner-Smarts haben Daimler gar nicht so verkauft in den USA und in Kanada. In den USA hatten sie schon einen Marktanteil von 25%, in Kanada waren es wohl um die 50%. Aber es ist trotzdem ein schönes Zeichen, dass jetzt irgendwie ja mehr zum Elektroauto hin. Und ich hatte am Wochenende das in Anführungszeichen Vergnügen, einen Stinker-Smart in München, ein Car2Go zu fahren. Nee, das will man auch gar nicht. Ernsthaft. Lustig war, er zeigt im Verbrenner zeigt er die Ladesäulen an.
Okay.
Auf dem Navigationssystem. Ja, da hat ja das Navigationssystem von Renault, das Airlink drin. Und dort werden die Ladesäulen angezeigt. Dafür zeigt ja der Renault Zoe die Tankstellen an. Das ist dann wohl ausgleichende Gerechtigkeit.
Aber das ist trotz allem, also sich zu entscheiden als Marke, das ist eine eigene Marke von Daimler, zu sagen, nö, wir verkaufen überhaupt keine Verbrenner mehr in Nordamerika, wir verbrauchen wirklich nur noch elektrische Autos. Ist das vielleicht auch ein Test so als Vorreiter? Weil sie haben, muss man ja ganz ehrlich sagen, so viele Smart dort nicht verkauft. Ich glaube so 6.000, 7.000 Stück pro Jahr so in den Drehraum, wenn ich es richtig im Kopf habe. Ist das so auch so ein Versuchsballon, wo man sagt, jetzt schauen wir mal, wie es in Amerika läuft und dann können wir vielleicht den nächsten Markt in Angriff nehmen, vielleicht Holland oder so und da nur noch Elektro-Smart verkaufen. Könnte das sein, dass es so ein Versuchsballon ist?
Könnte ein Versuchsballon sein, könnte aber auch einfach nur ein Versuch sein, die E-Quote zu erfüllen, die es ja im Bundesstaatenweg Kalifornien gibt, umso mehr E-Smart sie verkaufen, umso mehr Mercedes-Benziner können sie auch verkaufen.
Wobei in Kalifornien haben sie ja sowieso relativ viele E-Smart verkauft, also im Vergleich zu den Verbrennern.
Ja.
Da wäre es vielleicht gar nicht unbedingt notwendig gewesen. Andere wichtige Nachricht. Opel ist im Moment sehr in den Schlagzeilen, soll vielleicht von Peugeot gekauft werden. General Motors möchte vielleicht die Marke verkaufen. Das kommt jetzt eigentlich zu einer Unzeit, finde ich, weil die waren ja jetzt eigentlich auf einem ziemlich guten Weg, hatten zwar Probleme, weil der russische Markt zum Beispiel komplett weggebrochen ist, aber waren eigentlich auf einem guten Weg, haben ein gutes Elektroauto jetzt demnächst im Programm. Und auch die anderen Autos, die Verbrenner, waren auch gute Autos, der Opel Adam zum Beispiel oder andere. Und dann knallt plötzlich diese Nachricht rein, dass Opel vielleicht an Peugeot verkauft wird. Hat dich das auch so überrascht wie mich?
Das hat mich mindestens genauso überrascht wie das Management bei Opel in Rüsselsheim und den hessischen Wirtschaftsminister. Die haben das ja dann auch wohl erst aus der Zeitung erfahren, als es über den Ticker lief, also dann halt aus dem Internet. Nur wohl Herr Neumann war wohl schon ein paar Tage früher eingeweiht. Unsere tägliche Diskussion um Opel gibt uns heute, beziehungsweise unsere jährliche Diskussion, ist ja nicht das erste Mal, dass es Gerüchte gibt, dass General Motors Opel wieder loswerden will. Mal schauen, was diesmal draus wird, aber ich glaube, das Interessante für uns ist jetzt nicht, dass Opel eventuell zu Peugeot, also PSA geht, sondern dass Herr Neumann einen Plan in der Schublade hat, den Konzern bis 2030 umzubauen, also Opel, und nur noch Elektroautos anzubieten, eine reine Elektromarke zu werden. Jedenfalls berichtet das Manager-Magazin online heute. Also heute ist Donnerstag, ihr hört uns am Samstag. Ja, mal schauen, was GM zu diesen Plänen sagt und ob das vielleicht noch eine Rettung ist, um Peugeot Citroën zu entgehen. Weil denn ihr Elektroauto-Portfolio sieht ja eher dünn aus. Es gibt zwar den Berlingo bzw. Peugeot Partner Elektrik, die auf Mitsubishi-Technik laufen. Heute hat Peugeot oder gestern hat Peugeot angekündigt, jetzt den Partner auch in der Limousine bzw. in der Kleintransporter-Variante, sondern in der Fünfsitzer-Variante als Elektrofahrzeug zu bringen. Naja, bleibt spannend mit Opel.
Hältst du denn, wenn er tatsächlich diesen Plan in der Schublade hat, hältst du das für eine gute Idee, tatsächlich zu sagen, ab 2030 spätestens wird Opel nur noch Elektroautos verkaufen? Oder findest du das dann doch zu mutig? Also ich persönlich finde das einen guten Plan und ich glaube, das könnte auch hinhauen bis 2030. Kommt mir sogar fast schon ein bisschen lang vor, wobei man immer sagen muss, in der Autoindustrie sind natürlich die Abstände zwischen den Modellen immer ein bisschen länger. Das ist halt auch kein iPhone oder so. Hältst du das für realistisch?
Ja, ich halte das für realistisch. Ich denke, Opel in Rüsselsheim hat gute Ingenieure, ein gutes Entwicklerteam. Kam ja auch viel Innovation des GM-Konzerns, kam ja auch aus Rüsselsheim. Ja, Original Ampera wurde ja größtenteils auch in Rüsselsheim entwickelt. Bis 2030 ist, finde ich, glaube ich, ein realistischer Zeitplan und auch einer, weil man muss ja bedenken, Opel verkauft ja nicht nur in Europa Fahrzeuge, Opel verkauft ja auch in Südamerika Fahrzeuge. Da wird das mit dem Wandel zur Elektromobilität wahrscheinlich noch ein bisschen länger dauern, allein was Infrastruktur angeht und was die Preise angeht. Also in der brasilianische Markt, da kann man halt nicht mit so teuren Autos reingehen, sondern da fahren ja dann eher sehr abgespeckte Merivas rum.
Angenommen, Peugeot würde tatsächlich Opel kaufen, kann man dann die Pläne mit der Elektrifizierung von Opel vergessen? Oder glaubst du, da gibt es auch eine Möglichkeit, dass Peugeot sagt, nö, wir kaufen Opel und das mit der Elektrifizierung finden wir eigentlich gar nicht schlecht, das machen wir so und ihr macht da ab sofort oder in Zukunft nur noch Elektroautos. Also könnte man diesen Plan dann auch umsetzen, wenn jetzt Peugeot am Ruder sitzt?
Ja, wenn die Franzosen das wollen. Also ja, alles andere wäre reine Spekulation, wie Journalisten immer sagen, wenn sie nichts wissen. Ja, klar, wäre natürlich eine Möglichkeit zu sagen, man konzentriert sich bei PSA auf Hybridtechnologie oder Verbrennertechnologie und lässt Opel mal mit dem Elektrischen machen. Die Frage ist halt, was wird aus dem Ampera E, wenn Opel aus dem GM-Konzern ausscheidet, gibt es den dann weiter? Wird der dann die Lizenz hier gebaut oder beziehen die den weiter? Also ich kann es mir im Moment schwer vorstellen, diese zwei Konzerne zu trennen, weil die ja so eng miteinander verwoben sind, auch was die anderen Modelle angeht. Also wenn wir schauen, dass der Insignia in den USA ja auch unter einer GM-Marke läuft, der Opel Astra lief in den USA unter einer GM-Marke und als Saturn. In Deutschland gibt es Fahrzeuge wie den Ampera E, die aus den USA vom GM-Konzern kommen. Das wird eine ziemlich blutige Trennung, glaube ich, wenn es wirklich so weit kommt, dass Opel und GM auseinandergehen. Wenn, dann muss Opel wirklich einen Neuanfang machen und dann ist die Elektrostrategie, glaube ich, eine gute Strategie. Vor allen Dingen, weil der Markt wächst ja und das ist ja jetzt auch absehbar. Nachdem wir 3 Jahren untenrufend durch die Gegend gerannt sind, merken auch langsam die Zulieferer hier im Ländle, dass sich da was tut. Und Daimler, Volkswagen, alle schreien schon, wir müssen Arbeitsplätze abbauen, weil wir keine Verbrenner mehr verkaufen können bald. Ja, es geht los.
Ja, das ist auch so ein Eindruck, der sich bei mir so langsam festsetzt. Als ich so vor 2 Jahren ungefähr angefangen habe, wirklich intensiv auch in Facebook zu posten und mit Leuten darüber zu diskutieren über dieses Thema, wurde ich meistens ausgelacht. Da hieß es immer, ja, du bist ja verrückt und das wird nie und überhaupt. Und das ist ja, du kennst die ganzen Geschichten. Das hat sich in den letzten Monaten wirklich massiv geändert. Erstens mal in den Medien taucht das Thema Elektroauto ganz massiv auf. Also man merkt das zum Beispiel auf heise.de, gibt es immer wieder Nachrichten zum Thema Elektroautos. Man sieht das an der Autobild, wo plötzlich ganze Abschnitte der Autobild plötzlich über Elektroautos berichten.
Ich grinse aus der Motorwelt. Ich grinse aus der Motorwelt raus.
Ja, du grinst aus der Motorwelt raus, ja. Aber auch Leute, die mich direkt ansprechen und sagen, sag mal, wie ist denn das? Kann man jetzt zuschlagen oder nicht? Also ein Bekannter von mir hat mich gefragt, ja, meine Frau braucht jetzt ein neues Auto. Der kauft sich jetzt eine Zoe, ja, für seine Frau. Und man merkt schon sehr deutlich, dass da wirklich ein Stimmungswandel stattfindet und dass da wirklich massiv drüber berichtet wird, über Sindelfingen, dass da jetzt Elektroautos gebaut werden sollen von Mercedes, beziehungsweise Motoren und so weiter. Also da tut sich gerade einiges. Und was mich wirklich erstaunt hat, war die Nachricht von Mercedes, dass sie jetzt Trucks bauen wollen, die elektrisch funktionieren. Und ich bin bisher, muss ich ganz ehrlich, davon ausgegangen, also Elektro Trucks, das ist nun schon sehr ambitioniert, weil die müssen ja wirklich schwere Sachen ziehen, sind selber nicht besonders leicht und die Energiedichte einer Batterie ist ja nun mal immer noch nicht so wahnsinnig hoch. Aber Mercedes packt es jetzt an.
Ja, wir hatten ja vor zwei Folgen schon die Diskussion über Oberleitungen auf der Autobahn.
Richtig. Da
sind wir ja
geteilt haben. Da bin ich immer noch überzeugt, dass das eine gute Idee ist.
Ja, und ich halte das immer noch für völligen Schwachsinn. aber zurück zum Urban E-Truck, wie er heißt, Mercedes. Also es ist kein Sattelauflieger, den sie bauen, sondern das ist sogenannte Mittelschwergewichtsklasse, nenne ich die jetzt mal, also bis 25 Tonnen. Das heißt, Zugmaschine und Kasten sind in einem Fahrzeug. Es geht hier auch nur um den Lieferverkehr der letzten Meile. Also Mercedes sagt 200 Kilometer Reichweite. Die haben das Fahrzeugkonzept ja schon auf der IAA vorgestellt, hatten hier in Stuttgart auf der Teststrecke eine kleine Präsentation, die sie live im Internet gestreamt haben, dann noch im klassischen Mercedes-Gehäuse. Auf der Mercedes-Webseite sieht man jetzt ein bisschen futuristischeres Gehäuse für dieses Fahrzeug. 12,8 Tonnen Zuladung soll die ganze Kiste haben. Also es ist also geht also darum, um vom Zentrallager einer Supermarktkette die Supermärkte in den Stadtgebieten zu beliefern.
Naja gut, aber wenn es 200 Kilometer tatsächlich Reichweite hat, dann reicht es aber auch, um zum Beispiel Waren von Stuttgart nach Karlsruhe und zurückzufahren oder von Stuttgart nach München zu fahren mit dem Teil und dann in München wieder aufzuladen. Also man könnte schon an längeren Verkehr denken, als ich das jetzt wieder an längere Strecken denken.
Ja, aber ich glaube nur mit Zwischenspiel.
Bitte?
Ich glaube, das geht nur mit Zwischenspiel. Also die Mercedes gibt ja 200 Kilometer Reichweite an für den Truck. Ich glaube, da reden wir nicht von Real-Life-Reichweiten, sondern von eher so.
Also reden wir wieder von 120 Kilometern.
Ja, alles andere wäre pure Spekulation. Also nichts Genaues weiß man nicht. Also jedenfalls baut Mercedes jetzt dieses Jahr noch eine Kleinserie von 150 Fahrzeugen, die in Europa, Japan und in den USA dann im Flottenbetrieb getestet werden soll. Das heißt, haben wir ja schon mit der A-Klasse E-Cell gesehen und dem Vito E-Cell, den es ja mal gab und wo noch ein paar Exemplare durch die Gegend stromern. Die leider alle ja wieder verschwunden sind. Wir hoffen mal, dass es dem Urban E-Truck besser geht und die Kunden so begeistert sind von der Karre, dass wir 2018 die Serienproduktion von der Mühle sehen und wir dann nicht mehr in den Städten die Supermarktzulieferung mit stinkenden Dieseln und lauten Dieseln. Also beim LKW ist ja vor allem die Lautstärke, die Abgasreinigung ist ja deutlich besser, weil da kann man den AdBlue-Tank nachfüllen im Gegensatz zum Auto.
Gut, das waren so die drei wichtigsten Meldungen. Eine heben wir uns noch für nachher auf. Jetzt wollen wir mal über was ganz anderes sprechen, über deinen Elektrocamper. Da bin ich ja immer ganz interessiert dran, was du da so treibst. Du hast ja, das hast du letztes Mal erzählt, einen VW-Bus gekauft, einen alten VW-Bus und möchtest den umrüsten. Von einem Benzinmotor auf einen Elektromotor. Und da bist du inzwischen ein ganzes Stück weitergekommen. Du hast zum Beispiel unter anderem den Motor inzwischen ausgebaut, ne?
Ja, gestern war es soweit. Bei der Produktion heißt es ja, wenn Fahrzeug und Fahrwerk und Motor zusammenkommen, das ist die Hochzeit. Gestern war dann die Scheidung. Der Motor ist draußen. Der Tank ist draußen. Also das Zerlegen läuft super. Mal schauen, wie es...
Na gut, das Auseinanderbauen ist immer einfach.
Genau.
Wenn man es dann wieder zusammenbauen will, dann fehlt immer irgendeine Schraube.
Ja, entweder fehlt eine oder es bleibt eine übrig. jetzt bin ich gerade dabei, einen Umrüster zu suchen, habe alles angeschrieben, was nicht bei drei auf den Bäumen war, habe positive wie negative Rückmeldungen bekommen, habe Rückmeldungen bekommen von Umrüstern, die sagten, ja, das kann man schon machen, und mir dann erstmal die Probleme aufgezählt haben, anstatt irgendwie über Lösungen von Problemen zu reden. Das finde ich immer ein bisschen schwierig, wenn Menschen nur von Problemen reden und nicht darüber, wie man sie lösen kann. Die kommen dann wohl dann nicht für die Umrüstung in Frage. Ich habe ein Angebot bekommen, da wurde dann von 100.000 Euro gesprochen, was das kosten soll.
Ja.
Dann habe ich mir gedacht, dann kann ich mir auch einen gebrauchten Tesla kaufen und den da drunter schrauben. Und bin dann noch günstiger. Also es ist jetzt gerade an der Sondierung und ich werde wahrscheinlich auch bei der Umrüstung viel Eigenarbeit investieren müssen, so wie jetzt auch bei der Sanierung des Fahrzeugs. auch die Blechsanierung geht voran. Da habe ich jemanden, der mir da hilft, irgendwie das Ganze abzuschwabbeln und zu verzinnen, die Reparaturbleche wieder reinschweißen. Und ansonsten stehe ich da und darf unter Anleitung Motoren ausbauen und Tank rausreißen. Jetzt haben wir die Räder runtergenommen, haben dann gesehen, dass durch die lange Standzeit die Bremsen, ja, verrostet wäre, glaube ich, ein Euphemismus.
Zu Staub zerfallen sind.
Ja, zumindest die Trommelbremsen hinten, die Ankerbleche der Trommelbremsen hinten, die sind sehr porös. Aber das ist kein Problem. Am Samstag besorgen wir die Ersatzteile. Gibt es komplette Kits für vorne und für hinten mit Scheiben und Belegen und Trommel und Ankerblechen und Radlager. Und dann kann ich am Wochenende die Bremsen wieder schön machen. Und ja, nebenbei immer gucken Richtung Umrüster. Wo bekomme ich die Batterien her? Was kosten die Batterien? Also heute hat mir einer was von 500 € die Kilowattstunde erzählt. Da habe ich mir auch gedacht, okay, ich dachte, Batterien wären günstiger und kosten also, ja, also 500 € die Kilowattstunde. Ja, gut. Gibt sicher auch günstigeres. Ja, zur Not macht man halt erstmal den reinen Umbau mit der Elektrik, dass man Motor reinmacht und Ladegerät und so weiter und sich dann irgendwie um Akkus kümmert oder erstmal 20 Kilowattstunden reinmacht und wenn da noch ein bisschen Geld übrig ist, nochmal 20 Kilowattstunden dazu. Das lässt sich ja modular erweitern.
Du bist ja noch auf der Suche nach einem Umrüster. Gibt es da jetzt schon irgendwo einen preislichen Horizont, der sich da so auftut oder bist du da noch wirklich am Rudern?
Ich bin da noch am Rudern. Also die 100.000 €, das war jetzt der erste, der mal einen konkreten Preis gesagt hat. Das ist aber auch eine Schweizer Firma, da muss man dann auch mit Schweizer Arbeitskosten rechnen und die sind ja ein bisschen höher als in Deutschland. Und
ein bisschen.
Ja. Und dieser Umrüster verwendet auch nur die edelsten Teile made in Switzerland. Was natürlich dann auch wieder ein bisschen teurer ist. Naja, ich habe ihm jetzt mal geantwortet, ob er mir jetzt mal aufschlüsseln kann, was Materialkosten sind, was Arbeitskosten sind, was als Kosten für die Batterie, weil ich da eventuell eine andere Quelle habe, kalkuliert hat. Ja, also Schweizer Technik wäre schon schön, ne? Weil gute Technik und verlässliche Technik. Aber na gut, jetzt muss ich ja erstmal das Geld zusammenbekommen. Das Crowdfunding läuft ja noch. Die ersten Tage waren gut, da kamen schon 4.000 € zusammen. Und jetzt die letzten Tage ist es ein bisschen eingeschlafen, da kam gar nichts mehr. Naja, man muss sich meine Fanbase wohl noch ein bisschen aktivieren, dass sie noch ein bisschen Geld locker macht. Und es geht ja nicht darum, mir das Geld zu schenken. Es gibt ja auch was dafür. Ne? Also man kann sich ja von mir im Tesla spazieren fahren lassen. Man darf ein Wochenende oder eine Woche mit dem Bus rumfahren. Man darf Werbung auf den Bus machen. Man darf ihn taufen. Man kriegt einen Kalender, wenn man nur einen kleinen Betrag investieren will oder ein Fotobuch mit der Dokumentation des Umbaus oder vielleicht auch nur ein Foto, wenn man einen ganz kleinen Betrag investieren möchte. Da müssen ja nur noch 300 Leute einen kleinen Betrag investieren. Nein, 3.000 Leute, so rum. 3.000 Leute müssen einen kleinen Betrag investieren, dann habe ich es zusammen. Also wenn jeder Hörer noch einen Zehner gibt, bin ich schon mal ein bisschen weiter.
Gut, ich bin ja gerade dabei, auf meinen Tesla zu warten. Den habe ich mir neu bestellt im Dezember. Der war dann auf dem Schiff, auf der Maersk Ohio, ist vergangenen Sonntag wohl im Hafen angekommen. So habe ich das zumindest getrackt und habe dann gehofft, dass dann in mein Tesla dann irgendwann kommt, nicht mehr ihr Tesla wurde auf ein Schiff verladen und befindet sich auf dem Weg nach Europa, sondern dass es dann irgendwie heißt, dein Auto wird gerade in Tilburg fertig gemacht. Ich warte jetzt seit Sonntag, oder mal wie gesagt Donnerstag darauf, dass das jetzt irgendwann mal da steht. Tut es aber nicht. Ich vermute aber trotzdem sehr, dass es inzwischen in Holland ist, das Auto, und dann hoffentlich bis spätestens Mitte März ausgeliefert wird. Vielleicht, wenn ich Glück habe, ein bisschen früher, in der ersten Märzwoche. Aber das Warten ist ganz schön schwierig oder ganz schön hart für mich, muss ich ganz ehrlich zugeben. Wobei ich auch sagen muss, ich habe echt Glück gehabt, weil ich habe ja Anfang Dezember bestellt. Wenn ich jetzt bestellen würde, das wäre dann schon wieder erheblich teurer, das Auto. Also Beispiel, du solltest da ja ein bestimmtes Paket mitnehmen, damit du auch Navi dabei hast und Rückfahrkamera, das sollte man bei dem Auto schon haben. Das ist von 5.200 € auf 8.000 € gestiegen, mal einfach so. Und auch die anderen Dinge, die man da möchte, sind deutlich teurer geworden. Aber das scheint bei Tesla übrig zu sein, dass da immer wieder mal deftige Preiserhöhungen sind, ne?
Ja, das ist so sicher wie das Amen in der Kirche, dass Tesla so einmal im Quartal die Preise nach oben schraubt. Uns Tesla-Besitzer freut das natürlich, weil das erhält den Gebrauchtwagenpreis schön oben. Dich wird das jetzt auch ab Mitte März freuen, weil der Wertverlust deines Fahrzeugs schon mal 3.000 Euro ausgeglichen sind, ne? Weil er kostet jetzt 3.000 Euro mehr. Das heißt, ja, du könntest ihn jetzt vielleicht sogar teurer verkaufen, als du ihn gekauft hast. Ja, wird mal schauen müssen, wie lange Tesla diese Preisschraube noch drehen kann, bevor sie sich den Markt abwürgen.
Ja, weil ich wundere mich schon, weil Batterien werden ja immer günstiger und die haben ja die Produktion des Autos langsam auch im Griff. Die Entwicklungskosten dürften inzwischen eingespielt sein. Eigentlich müsste das Auto günstiger werden, aber ich habe so das Gefühl, die möchten jetzt möglichst viel Kasse damit machen, damit sie die Investitionen stemmen können für ihr Model 3. Da brauchen sie halt einfach viel Kapital. Und das versuchen sie jetzt halt möglichst überall herzubekommen.
Genau.
So scheint mir das.
Die müssen Marge aus den Autos quetschen, was geht. Deswegen hat man ja auch das mit dem P100D und dem 100D gehabt. Also, dass es den P100D zuerst gab, der 140.000 Euro, glaube ich, kostete mindestens. Und sobald diese Aktion, also sobald Supercharging kostenpflichtig geworden ist, am 15. Januar, drei Tage später, gab es dann den 100D, der deutlich günstiger war. Klar, am Ende sind das auch nur Kapitalisten und die müssen irgendwie Geld verdienen.
Und damit meine Aktie von Tesla steigt, die ja ordentlich gestiegen ist, also richtig heftig, ich habe inzwischen plus 50%. Also wenn das so weitergeht, dann werde ich vielleicht doch noch reich. Ich habe nur blöderweise nur eine einzige Aktie gekauft.
Das war mein Hast du schon Fehler. Mehr als ich.
Aber es war halt einfach nur so ein Versuchskauf, um mal zu gucken, wie das ist mit Aktien. Das ist noch viel schlimmer. Ich habe ja noch Nvidia-Aktien gekauft, eine Nvidia-Aktie gekauft, weil ich wusste, die mischen da mit bei dem autonomen Fahren. Die ist von 40 Euro, als ich sie gekauft habe, auf über 110 Euro gestiegen. Hätte ich da ein paar mehr gekauft, dann hätte ich den Tesla bezahlt gehabt, ne? Dumm gelaufen, aber das weiß man leider erst hinterher. Nee, aber es gab auch so einige andere Sachen, die mich so ein bisschen erstaunt haben. Ja, ich habe ja zum Beispiel gesagt, ich möchte meinen Tesla so haben, dass die Sitze schwarz sind, also die günstigsten Sitze. Und oben möchte ich das gern hell haben, also weiß. Da verziehst du das Gesicht, aber ich dachte mir, naja, wenn es heller ist, so, dann wirkt es ein bisschen luftiger. Wenn ich das heute machen würde, dann müsste ich wieder ein zusätzliches Paket kaufen, das auch wieder über 3.000 Euro kosten würde, ja, nur damit es hell ist oben. Und das fand ich schon heftig.
Ja, also du kannst nicht mehr frei konfigurieren, was du für Sitzfarbe, Dachfarbe und diese Dekorfarbe. Da gibt es jetzt nur noch bestimmte Kombinationen, wahrscheinlich, um die Produktion zu vereinfachen und zu verschnellen. Ja, schade. Also meine Wunschkombination gibt es noch, schwarz, 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 die ich auch in meinem Fahrzeug habe.
Du magst es dunkel.
Ja, ne? Ich mag schwarze Autos. Deswegen habe ich ja jetzt auch schwarze Felgen und ein schwarzes Auto, schwarze Sitze, schwarzer Dachhimmel. Sieht einfach besser aus. Ich weiß auch noch nicht, wie ich mit dem weißen VW-Bus zurechtkommen soll. Der wird wahrscheinlich auch wieder weiß lackiert werden, weil es sonst zu teuer wird. Ja, vielleicht Sonnenbrille kaufen oder so oder nur nachts mitfahren. Schauen wir mal. Oder zumindest eine schwarze Zierleiste dran oder schwarze Felgen, wenn es welche gibt.
Gut, also wie gesagt, ich warte noch auf meinen Tesla. Ich freue mich drauf, aber das wird noch ein bisschen dauern. Ich schätze mal bis spätestens Mitte März. Und dann habe ich schon geplant, geht's als erstes nach Paris.
Jerome?
Da möchte ich als erstes hin.
Jerome, wir müssen reden.
Ja.
Ja, wir müssen reden. Und zwar, du hast den Unterschied zwischen Kilowatt und Kilowattstunden anscheinend noch nicht verstanden.
Aber vielleicht kannst du es mir mal
erklären. Ja, deswegen sprechen wir heute mal über diese ganzen Abkürzungen, Einheiten und Formelzeichen, die da so rumschwirren.
Und da verstehen wirklich eingefleischte Elektrofahrer verstehen da wirklich keinen Spaß. Also wenn man mal Kilowattstunde sagt statt Kilowatt, da gucken die einen also richtig böse an. Also da verstehen sie gar keinen
Nein,
Spaß.
Da verstehe ich auch keinen Spaß. Also ich habe ja einen technischen Beruf gelernt. Ich hatte im Abitur Physikleistung und da bin ich sehr streng, was das angeht. Denn man muss die Dinge beim richtigen Namen benennen und beim Elektroauto ist das genauso wie beim Verbrenner. Da wird auch keiner Diesel und Benzin verwechseln oder nicht wissen, wie viel Hubraum und PS sein Fahrzeug hat.
Mhm. Wenn ich zum Beispiel bei Tesla an der Ladesäule lade, dann zeigt er mir ja die Voltzahl an. und die Amperezahl. Und ich habe von dir gelernt, wenn man Volt mal Ampere rechnet, dann kriegt man, jetzt muss ich aufpassen, kriegt man dann Kilowatt oder Kilowattstunden?
Ja, das ist ja ganz einfach. Ist bei Volt oder Ampere irgendwo Stunde dabei?
Nein.
Also was kriegst du raus?
Also kommt da auch keine Stunde dran. Genau. Also kommt da Kilowatt.
Genau.
Also Volt. Aber die Batterie, der Inhalt der Batterie ist dann auch Kilowatt?
Nein, der ist dann Kilowattstunden, weil dann...
Ja, woher kommt denn dann die Stunde her?
Die Stunde kommt daher, weil das berechnet wird, wie viel Leistung ich über eine bestimmte Zeit darüber aus dieser Batterie herausnehmen kann. Also wir kennen das vielleicht, das einfach, am einfachsten können wir das bei so kleinen Fotoakkus. Die haben ja 2500 Milliampere-Stunden und 1,2 Volt Spannung. Das bedeutet, ich kann 2500 Milliampere-Stunden sind 2,5 Ampere-Stunden, also Milli ist 1000, also ein Tausendstel. Ich könnte 2,5 Stunden 1 Ampere dieser Batterie entnehmen, dann wäre sie leer. Also 2,5 Stunden mal 1 Ampere gleich 2,5 Ampere-Stunden.
Okay, gut. Aber muss ich das als Elektrofahrer wissen?
Das musst du wissen, weil du musst wissen, wie viel Leistung du in deiner Batterie hast. Also sagen wir, dein Tesla-Akku hat 60 Kilowattstunden. Das heißt, du kannst 3 Stunden am Stück 20 Kilowatt Leistung entnehmen, dann ist der leer. 3 Stunden mal 20 Kilowatt ist 60 Kilowatt mal Stunde. Weil nicht nur die Zahlen multiplizieren sich, auch die Einheiten multiplizieren sich. Und da ist es relativ einfach, weil da einfach die Stunde hinten dran gehängt werden, wobei ja aus Volt mal Ampere wird ja Watt draus, also nicht VA, sondern Watt, also mit einer neuen Einheit. Oder wenn man Volt durch Ampere teilt, dann kriegt man den elektrischen Widerstand, daraus wird dann Ohm, das Omega-Zeichen. Jetzt musste ich auch.
Ich kenne nur Jerome, aber
kommt das Ohm. Das ist der Widerstand, der elektrische Widerstand. Mhm. Also fangen wir mal von vorne an. Also wir haben Volt. Das ist die Spannung. Spannung liegt an.
Ja.
Also ich habe eine Batterie und zwischen dem Plus- und dem Minuspol habe ich eine Spannungspotenzial von 1,5 Volt.
Das kenne ich von meinen kleinen Akkus, die ich so in meine Taschenlampe
stecke. Die haben 1,2 Volt Spannung. Ohne dass irgendwas passiert. 1,2 Volt. Spannung liegt an. Der Strom fließt. Ampere. Das ist das, was die Lampe zum Leuchten bringt.
Das heißt, je breiter sozusagen der Wasserstrom, desto mehr Ampere. Kann man sich das so mit einem Fluss vorstellen?
Genau. Der Ampere ist der Stromfluss und Spannung ist das Potenzial. Also ich hab ein Wassergefäß, das stelle ich jetzt oben auf den Schrank. Und dann mache ich es auf und dann fließt das Wasser runter und dann ist das, was da runter fließt, der Stromfluss. Und oben sinkt die Spannung irgendwann, wie bei der Batterie auch. Die ist ja dann auch irgendwann leer, wenn eine gewisse Zeit ein gewisser Strom geflossen ist. Also ich habe eine Steckdose, da kommt der Strom raus ohne Ende. Weiß nicht, wie die das machen, aber funktioniert. Dann, ja genau, wo wir gerade bei Steckdose sind, dann haben wir AC, DC, wird ja oft immer genannt, ne? Also AC-Ladung, DC-Ladung, was ist das? AC, das heißt Alternate Current, also Wechselstrom. Wir haben also einen Nullleiter und einen heißen Leiter, auf der ständig der Pol wechselt, plus, minus, plus, minus, plus, minus, plus, minus, bei der Steckdose 50 Mal in der Sekunde. Also
so wie wir das halt von zu Hause kennen,
genau.
Die Steckdose. 230 Volt.
Wechselstrom,
genau.
Eine Batterie.
Wie viele Ampere liegen da drauf?
Ja, Ampere liegen nicht. Ampere fließen nur. Du kannst aus einer Steckdose 16 Ampere holen, dann fliegt die Sicherung.
Weil okay, also maximal 16
Ampere. Weil eine Steckdose ist mit 16 Ampere abgesichert. Genau. Das heißt, ich kann da auch mal 18 Ampere kurzzeitig rausholen, weil die Sicherungsautomaten in der Regel sehr träge sind und nicht sofort auslösen. Wenn ich es jetzt kurz schließe, dann lösen sie natürlich sofort aus. Aber kurzfristig kann man auch mal 18 Ampere rausholen. Bitte nicht machen. Das ist jetzt keine Empfehlung. Bitte versuchen Sie nicht daheim, 18 Ampere aus Ihrer Steckdose zu holen. Dafür sind die Dinger nicht gemacht.
Anliegen. Wobei ich glaube, die Dauerbelastung bei einer normalen Steckdose liegt bei 10 Ampere.
Ja, genau.
Die Dauer. Siehst du, ich weiß auch manchmal.
Ja, du weißt auch. Ja, ist ja gut. Sehr schön. Hast du aufgepasst.
Ja.
Genau, die Spannung an der normalen Steckdose sind 230 Volt. Nicht mehr, es waren früher mal 220 Volt, die älteren erinnern sich noch, sind inzwischen 230 Volt, 50 Hertz, das ist die Frequenz, Hertz nach dem Physiker.
Also 50 Mal pro Sekunde wird umgepolt.
Genau, das ist ein Sinus, den kennen wir noch von Mathematik, den Hertz, den kennen wir aus der Physik. Früher haben wir uns in der Schule gefragt, warum lernen wir den ganzen Mist? Jetzt wissen wir es, damit wir wissen, wie wir unsere Elektroautos vollbekommen. Das ist also AC. DC ist der Gleichstrom, das heißt, wir haben einen festen Pluspol und einen festen Minuspol. Da könnte man jetzt noch unterscheiden zwischen dem physikalischen und dem technischen Plus- und Minuspol. Das lassen wir jetzt aber sein. Wer das interessiert, der findet da mehr Informationen bei Wikipedia. Kann er sich totlesen. Kennen wir Gleichstrom, einfachste Anwendung, die Batterie hat Gleichstrom. Also festen Pluspol, festen Minuspol. Wenn ich die Batterie jetzt 50 Mal in der Sekunde umpolen würde, könnte ich da auch Wechselstrom draus machen. Dann gibt es natürlich technische Möglichkeiten, um aus Wechselstrom Gleichstrom zu machen und aus Gleichstrom wieder Wechselstrom zu machen, aus wenig Wechselstrom viel Wechselstrom und so weiter und so fort zu machen.
Da gibt es ja auch verschiedene Motoren, ne? Also Elektromotoren. Es gibt auch welche, die mit Gleichstrom betrieben werden und welche mit Wechselstrom.
Genau.
Täusche ich mich da
ja,
oder habe ich das richtig
im Genau. Hören? Die Fleischmann-Modelleisenbahn wird mit Gleichstrom betrieben und die Märklin-Modelleisenbahn wird mit Wechselstrom betrieben.
Okay, ich hatte früher Fleischmann.
Was? Dieses Gespräch ist hiermit beendet. Ich hatte
Fleischmann. Aber mein Sohn hat Märklin bekommen. Ja, ich fand Fleischmann nicht so praktisch, weil die ständig stehen geblieben sind, die Züge. Weil der Strom ging direkt über die Schiene und wenn die Schiene schmutzig war, dann war es das damit.
Ja, ja. Außerdem war die Modellgenauigkeit bei Fleischmann nicht so gut wie bei Märklin, aber ich glaube, wir schweifen gerade vom Thema ab. Nein, ein anderer klassischer Anwendungsfall für Gleichstrommotoren sind Straßenbahnen. Die fahren in der Regel mit Gleichstrommotoren. Es gibt natürlich auch Straßenbahnen, die mit Wechselstrommotoren fahren, aber in der Regel haben die Gleichstrommotoren. Klassischer Wechselstrommotor oder Drehstrommotor haben wir im Elektroauto. Das sind ja eigentlich, außer irgendwie bei ein paar Umbauten, sind das eigentlich fast alles Drehstrommotoren.
Das heißt, wäre es denn da nicht einfacher zu sagen, wir bauen da Gleichstrommotoren rein? Weil das muss ja dann umgewandelt werden. Die Batterie liefert ja Gleichstrom, das muss ja umgewandelt werden wieder in Wechselstrom. Wäre es da nicht einfacher, einen Gleichstrommotor zu benutzen?
Theoretisch schon, nur mit dem Drehstrommotor ist die Drehzahl einfacher zu steuern, weil ich mich die Frequenz einfach anpasse des Drehstroms. Und nicht die Leistung. Das heißt, ich brauche keine großen Leistungsschalter. Aber ups, jetzt begebe ich mich auf sehr dünnes Eis und vielleicht sitzt ein oder anderer Physiker zu Hause, der jetzt gerade in sein Podcast-Gerät gebissen hat und eine wütende Mail schreibt, weil ich gerade unter der Zähne habe. Aber so wie ich das gelernt habe, ist es mit dem Wechselstrom oder dem Drehstrommotor einfacher. Und vor allen Dingen beim Gleichstrommotor, der muss ich immer... Der muss immer einen permanenten Magneten haben.
Okay, jetzt hatten wir Volt, wir hatten Ampere, wir hatten Kilowatt, wenn ich lade, Kilowattstunden, wenn die Ladung in der Batterie drin ist. Wir hatten Ohm. Ohm begegnen uns als Elektrofahrer jetzt nicht so wahnsinnig, außer wenn wir darüber sprechen, über den inneren Widerstand einer Batterie. Wenn man versucht, sehr viel Strom gleichzeitig aus einer Batterie rauszuquetschen, dann wächst in der Batterie der Widerstand, was dazu führt, dass man eben weniger Strom aus der Batterie rauskriegt, ne?
Ja, sie wird dann heiß.
Genau, das heißt, es ist besser, sanft zu beschleunigen, als immer volle Pulle, was einem natürlich schwerfällt bei einem Elektroauto, weil die halt grundsätzlich sehr gut beschleunigen.
Ja, man kann ja auch nicht immer volle Pulle beschleunigen, weil manchmal sind ja auch noch Autos oder Menschen vor einem.
Naja.
Ja, das ist den Innenwiderstand von der Batterie messen wird natürlich schwer, weil wenn ich einen Ohmmeter an die Batterie halte, dann brennt mir mein Ohmmeter ab. Das geht natürlich nicht. Ja, ansonsten Ohm begegnet uns eigentlich als Elektrofahrer nicht. Da geht es dann darum, wenn ich Kabel verlege, um daheim eine Ladestation oder eine Wallbox zu installieren, dann muss ich natürlich auf den richtigen Kabelquerschnitt achten, weil sonst ist der elektrische Widerstand des Kabels zu hoch. Also wenn ich jetzt versuche, irgendwie 32 Ampere über ein 2,5 Quadratkabel zu jagen, das geht vielleicht auf 20 Zentimeter gut, aber auf 20 Meter ist dann einfach das Kabel zu dünn, dass der ganze Strom da durchpasst. Das ist tatsächlich, kann sich vorstellen, wie bei einer Rohrleitung. Die muss auch entsprechend dick sein, damit ich die Wassermengen durchkriege. Und dann ist einfach der elektrische Widerstand vom Kabel zu hoch. Und wenn der elektrische Widerstand zu hoch ist, wird der Strom in Wärme umgewandelt. Energieerhaltungssatz, der Strom geht ja nicht verloren. Der wandelt sich um in Wärme. Dann schmort meine Isolierung. Dann schmoren meine Dosen und irgendwann schmort das Haus. deswegen sollte.
Wenn es dumm läuft, auch du.
Genau, deswegen, also was wir vorhin hatten, deswegen sollte man auch nicht dauerhaft mehr als 10 Ampere aus einer normalen Haushaltssteckdose holen, weil die natürlich auch genau das Problem hat. Dann gibt es da noch Übergangswiderstände zwischen dem Loch, wo ich den Stecker reinstecke, und dem Stecker, wenn der Stecker dreckig ist. Also überall, wo Widerstände sind, entsteht Wärme, wenn genug Strom fließt und wenn richtig viel Strom fließt auf Feuer.
Ich muss mir ja mein Auto laden, und ich habe so in den Foren mitbekommen, man kann ja zum Beispiel auch einen Tesla oder jedes andere Elektroauto an einer ganz normalen Steckdose laden. Ich habe aber gelesen, dass das nicht so geschickt ist, jetzt zum Beispiel einen Tesla mit der normalen Steckdose zu laden. Nicht wegen der Zeit, die es dauert. Das dauert relativ lang, teilweise Tage. Es ist mir aber wurscht, wenn ich es über Nacht laden möchte. Aber ich habe gelesen, dann hat man doch relativ viel Verlust. Also man hat ja grundsätzlich einen Ladeverlust. Und der soll, wenn ich mit der Steckdose lade, deutlich größer sein. Das heißt, ich habe da eine höhere Stromrechnung, aber weniger Strom im Akku.
Ja, das sind zwei Effekte, die da reinspielen. Also zum einen sind viele Ladegeräte, die hohe Leistungen können, so wie das Tesla 11 kW, mit einer normalen Steckdose nicht so effektiv. Das heißt, ich habe da erstmal Verluste, weil das Gerät ineffektiver ist. Und dann ist es auch noch länger ineffektiv. Also wenn ich mit 11 kW lade, dann ist das Ladegerät 6 Stunden ineffektiv. Und wenn ich an Schoko lade, dann ist das Ladegerät 48 Stunden ineffektiv oder 36 Stunden ineffektiv. Und dann auch noch ineffektiver als mit 11 kW.
Das heißt, es kann sich durchaus auszahlen, wenn man zu Hause laden will, das eben nicht am Schoko zu machen, sondern eben sich da eine kleine Ladevorrichtung zu bauen, wo man dann eben mit 11 kW laden kann.
Ja, also wenn man die baulichen Möglichkeiten zu Hause hat, sollte man auf jeden Fall immer auf 11 kW gehen, wenn das Fahrzeug das kann.
Okay. Haben wir noch irgendwelche Einheiten vergessen? Also gibt doch bestimmt noch ganz, ganz viele andere, oder?
Puh, ja, natürlich gibt es noch andere. Es gibt man muss ja nochmal unterscheiden, ne? Also wir haben jetzt von Milliampere-Stunden geredet und von Kilowattstunden. Kilo kennen wir ja irgendwie vom Kochen, ne? Man nimmt ein Kilo Mehl, ein Kilo Butter und ein Kilo Zucker.
1000.
Genau, Kilo heißt 1000. Wir kennen auch vom Computer noch Mega, das heißt 1 Million. Dann gibt es noch Giga, 1 Milliarde, und Tera, 1 Billion, und Petta, 1 Billiarde.
Jetzt gibst du aber hier ganz schön an hier.
Dann geht das Ganze natürlich auch noch nach unten. Also wir haben Milli, 1000stel, Mikro, 1 Millionstel, Mikro, Femto, 1 Milliardstel, glaube ich, Femto, und...
Komm, gib mir noch eine.
Ich weiß, ich krieg's gerade nicht, Pico oder Femto.
Ich habe beides schon mal gehört.
Ja, ja, aber. Genau. Also ich glaube, Pico war 1 Milliardstel und Femto 1 Billiardstel dann. Also es geht auch nach unten. Das heißt, wenn ich 1 Millivolt habe, dann habe ich 0,001 Volt, also 1000stel Volt. Wenn ich 1 Kilovolt habe, dann habe ich 1000 Volt. Also ja, das sind halt diese Vorzeichen, die man diese Voreinheiten, die man davor setzt, die wir auch irgendwie aus unserem normalen Alltag kennen, wie die Kilokalorien, ne? Also wenn ein TikTok sagt, es hat nur 2 Kalorien, dann sind es in Wahrheit 2000 Kalorien, weil es ja Kilokalorien sind. Das hat sich jetzt so eingebürgert, dass man halt zur Kilokalorien sagt. Kilokalorie lässt sich übrigens auch in Kilowattstunden umrechnen. Und ich hatte das irgendwie.
Das heißt, ich füttere den Tesla mit einem Burger und dann kann der mich nochmal 50 Kilometer weiterfahren.
Ja,
Oder muss ich den Burger erst anzünden, verbrennen und aus dieser Wärmeenergie dann wieder Strom erzeugen?
Naja, also die Energie...
So würde das funktionieren.
Ja, nur halt, wenn du den Burger verbrennst, ist es halt...
Habe ich nichts mehr zu essen.
Hast du erstmal nichts zu essen, und auf der anderen Seite brennt er ja auch nicht so effektiv. Da hat man ja ziemlich viel Verluste. Also wenn ich jetzt ein Renault Zoe Akku nehmen. Der hat 22 Kilowattstunden, das sind 18.929 Kilokalorien. Also ich könnte von einem Renault Zoe Akku ungefähr 9 Tage leben, wenn ich ihn essen würde. Das Problem ist natürlich, dass der Mensch diese Energie, die im Akku gespeichert ist, nicht verwerten kann. Und genauso wenig kann ich vorne Snickers in den Ladeanschluss reindrücken und im Akku kommt Strom.
Tut sie nichts.
Ja.
Schade.
Man
eigentlich
kann dann einen Wettbewerb machen bei McDonald's, wenn man bei McDonald's lädt oder bei Burger King lädt, wer mehr Leistung aufnehmen kann, also mehr Energie aufnehmen kann, ist ja Energie, nicht Leistung, während das Restaurant besucht, das Auto oder man selbst.
Was uns fehlt, ist einfach der Fluxkompensator. Das würde alle Probleme lösen.
Ja.
No? Gut.
Wer das alles noch genauer wissen möchte mit den Einheiten und wie sich das alles berechnet, schaut unten in die Shownotes, da schreiben wir alles nochmal genau, präzise und übersichtlich hin, damit, weil ich glaube, das konnte sich jetzt keiner merken, was wir gerade erzählt haben.
So, jetzt ganz am Schluss. Die Hörer wollen ja immer von uns wissen, wie steht's denn zwischen uns beiden? Es ist ja wirklich ein unglaublich spannender Kampf, was die Weiterempfehlung betrifft. Wir wollen ja beide so einen Mini-Tesla für mich, für mein Kind, du für dein Patenkind bekommen. Dazu bräuchten wir mindestens zwei Empfehlungen, also du zwei oder ich zwei. Und wir haben ja den Hörern gesagt, also wenn ihr wollt, also dann kauft euch doch einen Tesla und dann nutzt unsere Empfehlungslinks. Und dann seid ihr glücklich, weil ihr kriegt 1.000 Euro Rabatt. Und wir sind glücklich, weil wir bekommen, wenn wir zwei Empfehlungen haben, mindestens, dann bekommen wir dieses kleine Elektroauto für unsere Kinder oder unsere Patenkinder. Und es ist ja unglaublich spannend, das ist ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Ja, also schon letztes Mal stand es ja 0-0. Sprich, du hast keine Empfehlung gekriegt und ich habe keine Empfehlung bekommen.
Ganz spannend.
Jetzt ist natürlich die Spannung groß. Wie hat sich dieser Zweikampf weiterentwickelt? Ja, gibt es jemanden, der vielleicht die Nase ein kleines bisschen vorn hat oder sich sogar absetzen kann? Oder ist es weiterhin ein Kopf-an-Kopf-Rennen? Lange Rede, kurzer Sinn, so rum.
Es steht immer noch unentschieden.
Kann man sagen, es steht immer noch unentschieden, nämlich... Du hast?
Null.
Und ich habe? Null.
Ja,
läuft. Super Sache.
Aber wir machen das ja nicht. Also ich muss ehrlich sagen, mein Patenkind ist sehr, sehr traurig und enttäuscht.
Ja,
und
mein Sohn erst. Der hat letztens geheult und hat sich auf den Rücken geschmissen und hat gestrampelt. Und wo ist mein kleines Elektroauto? Ja. Gibt es denn niemand, der mal so eben 100.000 Euro ausgeben kann für mich? Beziehungsweise zwei?
Ja. Nee, investiert lieber mein Crowdfunding. Dann haben wir noch eine Meldung von dieser Woche, über die nicht nur die Elektrofachwelt gesprochen hat. Das war ein Vorfall auf der A9 bei Garching in München, als ein Autofahrer bemerkte, dass das vorausfahrende Fahrzeug Schlangenlinien fuhr und wohl auch schon an der Leitplanke gestreift ist. Und dieser Fahrer in einer echt bemerkenswerten Geistesgegenwart reagiert hat und gesehen hat, dass der Fahrer wohl bewusstlos war des Fahrzeuges, vor ihm sich vor das Fahrzeug gesetzt hat und mit seinem eigenen Auto diesen Passat gebremst hat und angehalten hat. Es ist eine schöne Geschichte und auch was drumherum passiert war, also ich habe heute ein Interview mit ihm gesehen, dass wohl ihm ganz viele Menschen unterstützt haben bei der Ersthelfer, also als Ersthelfer, dann als sie den versucht haben, den Fahrer irgendwie anzusprechen und in eine stabile Lage zu bringen und auf den Notarzt gewartet haben. Das Besondere an der Geschichte ist, die Person, die das Fahrzeug zum Stehen gebracht hatte, war mit einem Tesla unterwegs.
Und das war dann die große Schlagzeile.
Das war dann
Tesla-Fahrer.
Genau.
Nicht Autofahrer, sondern Tesla-Fahrer. Und das ist so ein Ding, wo ich mich ein bisschen über die Presse ärgere, weil, sobald ein Tesla involviert ist, ist das eine Meldung wert, ja. Wenn das jetzt, also das wäre auch mit einem normalen Auto eine Meldung wert gewesen, absolut. Aber es gibt immer wieder Meldungen über Tesla, wo es normale Unfälle sind, wo dann sofort die Frage kommt, oh, war der Autopilot aktiviert oder nicht und so weiter. Also wo die Presse sofort anspringt, wenn dann Tesla involviert ist, dann ist es sofort eine Meldung. Und wenn nicht, dann halt nicht. Das finde ich schon ein bisschen eigenartig.
Tesla bringt halt Klicks. Ja. So muss man es ganz klar sagen, im positiven wie im negativen Sinn. Und ist ja auch mal schön, wenn mal eine positive Meldung mit diesem Fahrzeug verknüpft wird und nicht nur immer irgendwelche Idioten, die mit 150 Sachen über die Landstraße durch den Wald fahren und sich dann selbst zerlegen. Wobei ja das Auto relativ wenig dafür kann, außer dass es so schnell fahren kann, aber das kann wohl, glaube ich, jedes Auto. Was mich ein bisschen gewundert hat, war die Intensivität dieser Berichterstattung. Nun lebe ich ja in dieser Elektroauto-Blase und kriege von Electrek bis Electriv und wie die alle heißen, meine täglichen News auch auf meine Social-Media-Timelines gespült. Aber es lief ja dann auch in den normalen Medien, die jetzt nicht jeden Tag über Elektromobilität berichten, und es lief sehr intensiv, auch in der Nachberichterstattung nochmal und nochmal nachgelegt und nochmal ein Interview mit dem Fahrer und mit dem Hund von meiner Schwester, des Tierdompteurs, der Kollegin, die den mal gekannt hat, und ja, eine schöne Geschichte, breit ausgeschlachtet, breit gelaufen. Dann hat Elon Musk von der Geschichte erfahren, hat angekündigt.
Das war dann sehr geschickt von ihm.
Ja, war, ich meine, also günstiger kommt man ja nicht am PR dran. Wir hoffen natürlich, dass es dem Fahrrad, dem es wohl nicht so gut ging, der bewusstlos im Fahrzeug war, besser geht.
Dem geht es, glaube ich, besser, ja. Habe ich zumindest gelesen, ja. Und Elon Musk hat dann eben gesagt, ja, pass auf, ich zahle dir den Schaden, du kriegst es kostenlos repariert, was dem Fahrer wahrscheinlich ziemlich wurscht egal war, weil das zahlt eh die Versicherung, das Unfallgegner.
Nein, das zahlt, es gibt wohl eine allgemeine Unfallversicherung, die der Staat hat, und in so einem Fall würde die einspringen. Also jetzt müssen sich Elon Musk und die Unfallversicherung darüber streiten, wer diesen Schaden denn begleichen darf. Seinen Spaß wird er noch haben, wenn er auf die Ersatzteile wartet. Das kann bei Tesla ja auch mal ein paar Tage länger dauern. Ja, schöne Geschichte, hoffentlich mit Happy End.
Genau, und dann würde ich sagen, machen wir den Deckel drauf. Wir hören uns in 2 Wochen wieder, Jana. Und Kritik immer her damit in die Kommentare. Empfehlen Sie uns weiter. Wir haben ja immer mehr Hörer, das freut uns sehr. Und bis zum nächsten Mal, Jana. Ne?
Bis bald.
Tschüss.
Tschüss.